SRF 1.
SRF 1, 17:30.
Regionaljournal Zentralschweiz. Das sind ein paar der Themen heute oben. Neue Wege im Kanton Luzern, zum Schulen und öffentliche Stellen sicherer machen. Systematische Baueinsprache in der Zentralschweiz wegen der Zweitwohnungsinitiative. Und Olivenöl von Norditalien, gemacht von zwei Zentralschweizer. Das Wetter, morgen kommt zwischendurch die Sonne bei etwa 4 Grad. In den Bergen ist es noch besser, mit noch mehr Sonne. Am Mikrofon ist Silvan Fischer. Nach einem Amoklauf an einer Primarschule in Amerika, wo 26 Menschen ums Leben gekommen sind, kommen auch bei uns Fragen auf. Zum Beispiel, wie schützen sich Schulen oder Verwaltungen gegen solche Gewalttaten? Der Kanton Luzern zum Beispiel tut laut dem Tagesanzeiger im Moment ein sogenanntes Bedrohungsmanagement ausschaffen. Die Marlies Zinder hat mit der Projektleiterin Andrea Wechlin geredet und sie gefragt, was der Ausschlag gegeben hat für das Präventionsprojekt.
Das Projekt geht zurück auf einen parlamentarischen Vorstoss aus dem Jahr 2007, wo im Rahmen von einem Postulat in dem Sinn die Regierung aufgefordert worden ist, zu prüfen, wie das Risiko von einem sogenannten Amoklauf an Luzerner Schulen verhindert werden kann.
Ist Ihnen präsent, ob denn auch zu dieser Zeit irgendwie etwas so passiert ist?
Es geht nicht auf ein ganz konkretes Ereignis zurück in diesem Jahr oder im Kanton Luzern, sondern es ist eine Reaktion halt auf verschiedenste Vorfälle im In- und im Ausland.
Jetzt, was kann man sich denn so ganz grundsätzlich unter dem Bedrohungsmanagement vorstellen?
Im Rahmen von einem Bedrohungsmanagement-Konzept geht es darum, grundsätzlich oder potenzielle Risikosituationen mal überhaupt zu erkennen. Also zu merken, wenn eine Person einerseits vielleicht auffällig wird. Das ist immer noch viel einfacher, wenn sie sich zum Beispiel zurückzieht und in diesem Rahmen auffällig wird. Dann geht es darum, in einem zweiten Schritt eine potenzielle Risikosituation auch einzuschätzen. Ein Risiko können abschätzen, wie ist eine Drohung, wie muss man die einschätzen, handelt es sich um eine flüchtige Drohung oder um eine gravierende Drohung und im Rahmen dieser Einschätzung dann auch konkrete Massnahmen und Interventionen abzuleiten und gegebenenfalls dann auch umzusetzen.
Und in welchen Bereich könnte denn das zum Zug kommen?
Das Projekt in Luzern oder das kantonale Bedrohungsmanagement-Konzept sieht im Kanton Luzern einerseits den Schulbereich vor, dann aber auch den Bereich Soziales, Gesundheit, die allgemeine Verwaltung und unter anderem auch Gericht.
Gibt es einen besonderen Grund, dass man das gerade so ausgedehnt hat und nicht auf die Schule spezifisch fokussiert hat?
Das zeigt einfach die Erfahrung aus den letzten Jahren, wieder aus dem In- und Ausland, dass potenzielle Risikosituationen in ganz verschiedenen Bereichen können auftreten. Das ist unter anderem die Schule, wie es sich jetzt wieder gezeigt hat in den USA. Aber wenn man an Kanton Zug denkt, dann ist es im Rahmen vom Parlament passiert, also im Rahmen von der allgemeinen Verwaltung. Oder auch gerade im Bereich häusliche Gewalt haben wir natürlich immer wieder oder sind wir immer wieder konfrontiert mit so Ereignissen.
Also Sie sprechen den Fall an im Kanton Zug, wo ein Mann ins Parlament ist und dort um sich geschossen hat und Leute umgebracht hat. Jetzt, was erwartet man denn von einem so einem Bedrohungsmanagement? Was könnte das bewirken?
In erster Linie erwartet man eine Sensibilisierung von Involvierten, von Mitarbeitenden, sei es aus der allgemeinen Verwaltung oder aus anderen Bereichen, die in Kontakt sind mit möglicherweise problematischen oder auffälligen Personen. Es geht um die sogenannte Früherkennung von solchen Situationen und schlussendlich geht es um Verhinderung von schwereren Krisensituationen bis hin zu Tötungsdelikten oder sogenannten Amokläufen.
Wie weit ist denn jetzt das Projekt im Kanton Luzern? Bis wann kann man das umsetzen?
Die Projektgruppe ist seit ca. anderthalb Jahren am Arbeiten und wir sind zuversichtlich, dass wir im Verlauf des nächsten Jahres erste konkrete Umsetzungsvorschläge präsentieren können, die dann auch können geprüft werden, ob die im Kanton Luzern auch so umgesetzt werden.
Sagt Andrea Wechlin, Projektleiterin vom Bedrohungsmanagement im Kanton Luzern. Einsprachen gegen Zweitwohnungen, die gar keine sind. Olivenöl aus Italien, gemacht von zwei Zentralschweizer und ein Fotobuch über Velo aus der ganzen Welt. Das sind Themen, die man noch genauer hören nach den Nachrichten und die hat Uli Stauder büschelt.
Der Konzern Kühne und Nagel aus Schindeleggi muss jetzt auch in der Schweiz einen Buss zahlen, und zwar 1,2 Millionen Franken. Das, weil der Logistikkonzern mit Konkurrenten Preisen abgesprochen hat. Und das ist verboten. Das Kartell hat zwischen 2003 und 2007 beschissen. Wegen dem hat Kühne und Nagel schon von der EU und den USA Bussen bekommen. Insgesamt sind es etwa 75 Millionen Franken. Aufgeflogen sind die Absprachen, weil die Deutsche Post DHL sich selber angezeigt hat. Das Luzerner Theater ist zufrieden mit der Spielzeit 2011-2012. Gegenüber der Vorsaison ist die Besucherzahl zwar um 2% runter, eine Schwankung, die aber normal sei. Besonders gut gelaufen ist in der Spielzeit 2011-2012 die Wiederaufnahme der Westside Story und der Besuch der alten Dame vom Dürrematt. Das Luzerner Theater bekommt ab 2014 jährlich 680'000 Franken weniger Subventionen. Das tüge zwar weh, heisst mit dem Luzerner Theater, es müssen aber weder Spielstätte noch Stellen gestrichen werden. Das internationale Comics-Festival von Metto zu Luzern thematisiert nächstes Jahr historische Umbrüche. Es geht um Revolutionen, zum Beispiel die in den arabischen Ländern. Künstler von dort zeigen zu Luzern ihre Comics in der Ausstellung «Al-Comics al-Arabi». Eine andere Ausstellung heisst «Robert Crumb and the Underground». Die zeigt, wie sich die Comic-Szene in den 60er und 70er Jahren revolutioniert hat. Das Comics-Festival von Metto findet vom 16. bis 24. März statt. Das Einsiedeln hat in der Nacht auf heute in mehreren Garagen, die nebeneinander stehen, brennt. Mehrere Autos und zwei Töffs sind in den 8 Garagen gestanden und sind beim Brand beschädigt worden. Wie die Kantonspolizei Schweiz heute mitteilt, sei der Schaden gross. Die Brandursache wird abgeklärt.
Im März ist die Zweitwohnungsinitiative angenommen worden. Und seit da ist klar, Gemeinden, die schon mehr als 5 Zweitwohnungen haben, dürfen keine neuen mehr bewilligen. Die Organisation der Initianten rund um den Landschaftsschützer Franz Weber schaut darum mit Argusaugen auf Baugesuche. In den Gemeinden, die schon über dem Limit sind. Im Zweifelsfall macht die Organisation Helvetia Nostra Einsprache gegen Bauprojekte, auch in der Zentralschweiz. Und dabei bräuchte es auch Projekte, wo es nicht um Zweitwohnungen geht. Mirja Meisner.
Für ein Luzerner Ehepaar hat der Traum von einem eigenen Haus in Weggis Gegenwind von unerwarteter Seite bekommen. Gegen den Bau von ihrem neuen Einfamilienhaus hoch über dem Vierwaldstättersee gibt es Widerstand von prominenter Stelle. Der Präsident der Landschaftsschutzorganisation Helvetia Nostra, der Franz Weber, wehrt sich gegen das Bauprojekt mit einer Einsprache. Grund, bei dem geplanten Einfamilienhaus, wo das Luzerner Ehepaar reinzügeln will, handelt es sich, Zitat, zweifelsohne um eine Zweitwohnung, so schreibt die Helvetia Nostra in ihrer Einsprache. Eine Einsprache gegen eine Zweitwohnung, die in Wahrheit eine ganz normale Wohnung ist, das könnte tatsächlich passieren, sagt Vera Weber, Tochter von Franz Weber.
Das kann sein, dass ein Projekt irrtümlich in unserem Fokus gerät, wenn die Person, die das betrifft, aber uns beweisen kann, dass sie das Projekt, das Haus, die Wohnung als Erstwohnung brauchen will, dann ziehen wir die Einsprache sofort zurück.
Bis jetzt hat die Organisation Helvetia Nostra in der Zentralschweiz 43 Einsprachen gegen Bauprojekte deponiert. Das ist verhältnismässig wenig. Im ganzen Land sind es nämlich über 2'000 Einsprachen, der grösste Teil im Wallis. Welche Bauprojekte speziell ins Visier kommen, das hängt vor allem von den Nachbarn ab.
Also die meisten Einsprachen, die wir gemacht haben, das ist wirklich aus Informationen von Nachbarn. Und sie kennen sich unter sich in Gemeinden und sie wissen, welche Projekte welche Person hat. Und somit können wir davon wirklich ausgehen, dass wenn ein Nachbar sagt, er will oder diese Person will oder diese Firma will eine Zweitwohnung oder einen Zweitwohnungsblock oder eine Zweitwohnungsschale bauen, dass es wirklich auch Zweitwohnungen sind. Oder werden sollen.
Und so kommt es dann je nach Gemeinde ganz unterschiedlich raus. Konsequente Einsprachen gegen alle Baugesuche hat man zu Viznau registriert. Egal ob Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder auch nur ein Gestaltungsplan, sagt Alex Waldis, Gemeinderat und Bauverwalter von Viznau.
Es ist eigentlich in jedem Fall. Wir stellen einfach fest, dass seit etwa Grössenordnung im Oktober sämtliche Baugesuche, die öffentlich ausgeschrieben werden, dass die nachher eine Einsprache kommt von der Helvetia Nostra.
Allerdings sind auch da Projekte ins Visier gekommen, die keine Zweitwohnungen sind.
Das sind jetzt in unserem Fall keine Zweitwohnungen. Wir haben die, die Einfamilienhäuser zum Beispiel sind, haben wir bereits schon seit Mitte Jahr, wo wir die dann vom Grundeigentümer oder besser gesagt von der Bauherrschaft im Grundbuch anmerken, die Baubewilligung, dass sie nur für Hauptwohnungen verwendet werden.
Und man hat von den Bauherren auch entsprechende schriftliche Erklärungen eingeholt. Aber bei anderen Bauprojekten liegt Helvetia Nostra mit ihrem Verdacht, es soll neue Zweitwohnungen geben, durchaus richtig. Zum Beispiel in Morschach, wo der Bauverantwortliche Bruno Sauter auch die Post der Landschaftsschützer hat bekommen. 8 Bauprojekte mit total etwa 20 Wohnungen hat er auf dem Tisch gehabt. Gegen 6 Projekte hat Helvetia Nostra Einsprache gemacht.
Es ist auf dem Stoss, wo die Baugesuche sind, sind alles eigentlich Zweitwohnungen, weil dort oben wohnt praktisch niemand. Also keine Neuzuzüger, sage ich jetzt mal.
Trotz der Einsprache der Landschaftsschützer, auf dem Stoss können die Bauherren mit dem Goodwill von der Gemeinde rechnen.
Alle Gesuche, die eigentlich noch reingekommen sind, werden das ja noch bewilligt. Also die Werte sind eigentlich auf gutem Weg, ja.
An anderen Orten hingegen, wo es auch weit über 20% Ferienwohnungen schon gibt, ist Helvetia Nostra überhaupt nicht aktiv. Nicht gemeldet hat sich die Organisation z.B. in Flüeli-Sörenberg, sagt der Gemeindamme Hans Lipp.
Ich kann von unserer Gemeinde sagen, dass keine Einsprache von der Helvetia Nostra eingegangen ist.
Ohne Widerstand der Landschaftsschützer hat die Gemeinde darum 18 neue Ferienhäuser und 33 Ferienwohnungen bewilligt.
Das ist eigentlich der grösste Teil für Zweitwohnungen, die wir da noch jetzt bewilligt haben.
Kann man also sagen, dass Bauherren zu Flüeli-Sörenberg einfach Glück hatten, dass es keine misstrauischen Nachbarn gibt, die die Organisation Helvetia Nostra aufgeschreckt haben? Sprecherin Vera Weber.
Wenn man das so sagen will, ja.
Weil für eine systematische Kontrolle von allen Bauprojekten in den Gemeinden mit mehr als 20% Zweitwohnungen fehlen den Landschaftsschützen schlicht die Mittel.
Olivenöl, das hat es heute fast in jedem Haushalt. In den letzten paar Wochen ist in den Olivenplantagen, z.B. in Norditalien, geerntet worden. Das neue Olivenöl kommt jetzt auf den Markt. Ganz kleine Olivenbauern sind auch Theresa Emmenegger und Marco Fiorina von Horb. Den grössten Teil des Jahres arbeiten sie im hügeligen Hinterland der ligurischen Küste. Dort pflegen sie Olivenbäume, wo sonst niemand mehr drauf schaut, und machen biologisches Öl. Dario Pelosi hat die zwei in Ligurien besucht.
Therese Emmenegger und Marco Fiorina wohnen im Olivendorf Pietrabruna in Ligurien, eine knappe halbe Stunde im Auto weg im hügeligen Hinterland der norditalienischen Hafenstadt Imperia. Vor rund 6 Jahren haben sie beschlossen, Olivenbauern zu werden und sich in das Abenteuer gestürzt, erklärt Therese Emmenegger ohne grosses Vorwissen.
Wir haben nichts gewusst über Oliven, nichts über Imperia. Beim Wandern haben wir gesehen, dass es verlassene Olivenhain hat. Und weil wir schon uns länger damit beschäftigt haben, was wir sonst noch Lust hätten zu machen in unserem Leben, sind wir einfach offen gewesen für alles Mögliche. Und beim Wandern haben wir eben die Olivenhain gesehen, die hier bewuchert. Dann haben wir die Leute gefragt, warum es das so ist und ob wir allenfalls die wieder wegmachen können. Und sind dann auf offene Ohren gestossen. Und darum sind wir dann in Ligurien gelandet.
Für Ligurien charakteristisch sind die Terrassen, die die Bauern vor langer Zeit in die steilen Küsten haben gebaut und Olivenbäume drauf gepflanzt haben. Das Bewirtschaften von so einem Olivenhain ist aufwendig. Darum gibt es kaum noch junge Leute, die Olivenbauern werden wollen. Wie der Marktpreis für Oliven tief ist, können wir nicht mehr davon leben, erklären die Einheimischen. Anders die beiden Zentralschweizer Oliven-Idealisten. Mittlerweile bewirtschaftet sie rund 600 Bäume in 7 verschiedenen Olivenhain. 80% davon in Pacht.
Per Handschlag dürfen wir die Olivenhain wegmachen und instand behalten und können dafür die Oliven ernten. Das ist die Abmachung.
Um mit den Hain zu kommen, die es gerade am Zwegmachen sind, muss man ein schmales Naturströssli den Hang drauf. Die Aussicht, die entschädigt für die Schüttelfahrt. Ein freier Blick über silbergrüne Olivenwälder, pittoreske Dörfli und aufs Meer. Im oberen Teil von dem terrassierten Landfleck sind die Olivenbäume teils radikal beschnitten, damit die Äste mehr Licht bekommen. Weiter unten sind sie noch deutlich höher und mit einem dichten Blätterdach. Vergereiste Bäume, sagen das in der Fachsprache. Bäume, die Jahrzehnte nicht mehr gepflegt wurden, sagen und kaum noch Oliven haben, erklärt Marco Fiorina.
Wir sind das ganze Jahr eigentlich am Bäume zurückschneiden. Im Moment haben wir immer noch viele Bäume, die noch im Urzustand sind, wo man noch Zweig machen muss. Zum Teil muss man die Bäume ganz fällen. Dann treibt aber der sofort wieder aus wie wahnsinnig. Man kann es fast mit einer Weide vergleichen. Und dann kann man aus diesem Trieb wieder einen neuen Baum formen. Und innerhalb von 4-5 Jahren trägt der Baum auch schon wieder Oliven.
Wie man die alten Bäume pflegt und wiederbelebt, das haben sie noch die Snow gelernt. Therese Emenegger und Marco Fiorina bewirtschaften ihre Olivenbäume biologisch. Sie setzen auf viele Pflanzen und Tiere im Hain. So haben ja die traditionellen Trockensteinmauern besser zusammen. Für die Region ist das ziemlich exotisch, mit Brennnesseldünger zu arbeiten, anstatt mit Pestizid. Das gäbe zwar immer ein paar Lacher im Dorf, das Resultat gäbe ihnen aber recht. Ihre Früchte seien immer wieder als besonders schön beurteilt worden in der Ölmühle. Und auch sonst gäbe es Anerkennung für ihre Arbeit.
Jetzt kommen wir und packen da und machen da etwas. Und das wird geschätzt von den Leuten, die hier ein Leben lang die Arbeit gemacht haben.
Besonders Wert legen die beiden Luzerner auf eine sorgfältige Ernte von ihren Oliven. Die Oliven werden von Hand abgestreift. Das bedeutet viel Handarbeit von Leuten, die ehrenamtlich bei der Ernte kommen, mitarbeiten.
Unser Lohn ist eigentlich, wo wir geben wollen, dass wir sie bekochen, Kost und Logis. Da geben wir uns Mühe, etwas Feines zu machen. Und dann haben wir einfach eine Woche zusammen, wo wir Spass haben, was schön ist.
Und damit ist ja klar, gross Geld verdienen können Therese Emenegger und Marco Fiorina mit ihrem Bio-Olivenöl nicht. Geld zu haben, das sei für sie aber auch nicht das Lebensziel.
Wir sind uns gewöhnt, mit wenig Geld auszukommen, ohne dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns einschränken. Im Moment können wir zwar nicht leben davon, darum haben wir die Möglichkeit, in der Schweiz noch zu arbeiten, 2 Monate pro Jahr. Und wir haben beide nie das Gefühl gehabt, wir müssen auf irgendetwas verzichten.
Und Geld verdienen sie hier auch mit ihrem Öl. Ihre gesamte Ernte verkaufen die beiden neuen Olivenbauern nämlich vollständig in der Schweiz.
Das war der Beitrag von Dario Pelosi. Mehr Geschichten rund ums Olivenöl, warum es so viel Skandal geht um das Öl und wie man mit dem in der Küche richtig umgeht. Das alles gibt es heute Abend in der Sendung Doppelpunkt am 8. auf SRF 1. Ob als Sportgerät, Freizeitspass oder Arbeitsmittel. Die Hauptsache ist, das Velo hat 2 Räder. Und diesen 2 Rädern hat sich der Luzerner Fotograf Emmanuel Amon gewidmet. Der 62-Jährige hat letzten Monat ein Fotobuch herausgegeben, den Namen «Velobuch – I love my bicycle». Es ist eine Liebeserklärung als Velo. Und es ist voll von Fotos von Velos aus der ganzen Welt, von den 70er Jahren bis heute. Der Philipp Weizenegger hat mit dem Emmanuel Amon über seine Liebe zum Velo geredet.
Das Velo, das sehe ich überall, das sehe ich auf der Reise, ich sehe es international, ich sehe es überall, also auf den Seychellen oder in Kuba. Und ich gehe natürlich auf die Velo los, sie sind präsent, es ist beweglich, mir gefällt es, sie sind fotogen. Was ist ein Mercedes? Haben alle, oder? Rasen mit einem Mercedes, aber so ein schönes, knackiges Velo in der Stadt, das gilt heute. Wenn ich Bilder auswähle für Bücher oder jetzt speziell für das Velobuch, ich schaue immer, es muss eine Geschichte erzählen, es muss Spass machen. Und weil ich eigentlich 7000 Bilder noch zur Verfügung hatte, von den neuen und von den alten Bildern, und dann bin ich schon sehr streng. Also da schaue ich, dass ein Bild muss vertäben, fotografisch, es muss eine Geschichte erzählen. Und auch durch das ganze Buch muss eine Geschichte gehen, es muss eine Art, es muss vieles abdecken. Geschichte, die sich durch das Buch jetzt zieht, der rote Faden ist für mich eben eigentlich der Untertitel «I love my bicycle». Ich glaube, es ist das. Vielleicht ist es nicht Liebe zum Velo, sondern Liebe zum Velofahren, zu der Freiheit, sich selber können, zu bewegen. No bicyclette. Wenn ich die Velo fotografiert habe, ist es immer umgestellt. Es gibt, glaube ich, 2 Bilder im Buch, die wirklich auch interessant sind, wo ich dann etwas gestellt habe. Sonst aber lebt das Buch von wirklichen Schnappschüssen, von eigentlich teilweise unglaublichen Bildern, die ich daneben stehe. Irgendwo mit in Paris und auf einem Platz und da sehe ich eine Velopolizistin, die einen Dieb ihn verfolgt. Und ich bin gerade daneben und ich drücke ab und schon wieder habe ich eine Geschichte. Ums Velo. Ich Mich dunkt, gerade weil ich mich mit dem Velo beschäftige, sehe ich, hat noch nie so viele schöne, spezielle Velo gehabt wie jetzt. Wir merken, dass es fast ein Kult ist, dass man nicht einfach ein Velo, also zwei Räder, nur hat, sondern wir wollen ein schönes Velo, also ein Velo, das vielleicht sogar eine Show ist. Ich glaube, heute mit einem Velo kannst du mehr Show machen heute, als mit einem Porsche.
Quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Das war der Luzerner Fotograf Emmanuel Amon im Beitrag von Philipp Weizenegger. Jetzt gibt es ein bisschen Musik und um 5 vor 6 Uhr noch mal das Wichtigste vom Tag und der Wetterbericht. In genau 5 Minuten ist 6 Uhr, Zeit für die wichtigsten Meldungen vom Tag. Die Uli Stauder fasst zusammen.
Der Kanton Luzern will im Verlauf des nächsten Jahres sein Konzept für ein Bedrohungsmanagement vorlegen. Es geht dabei darum, gefährliche Situationen an Schulen oder in der Verwaltung früh zu erkennen und abzuschätzen, was unternommen werden soll. Eine Arbeitsgruppe ist seit anderthalb Jahren an der Arbeit. Mit so einem Bedrohungsmanagement sollen die Gewalttaten wie der Amoklauf an einer Schule in Amerika verhindert werden können. Seit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative dürfen die Gemeinden, die schon mehr als 20% Ferienwohnungen haben, keine neuen bewilligen. Die Organisation Helvetia Nostra vom Landschaftsschützer Franz Weber wehrt sich im Zweifelsfall mit Einsprachen gegen Bauprojekte. In der Zentralschweiz sind es bis jetzt 43. Informiert wird sie häufig von misstrauischen Nachbarn. Dabei kommen allerdings immer wieder Bauprojekte ins Visier, wo es nicht um Zweitwohnungen geht. Das Luzerner Theater ist zufrieden mit der Spielzeit 2011-2012. Gegenüber der Vorsaison ist die Besucherzahl zwar um 2% runter, eine Schwankung, die normal sei, heisst es beim Theater. Besonders gut gelaufen ist in der Spielzeit 2011-2012 die Wiederaufnahme von der Westside Story und der Besuch der alten Dame vom Dürrematt.
Nach diesen Wüstentagen sieht es nach Besserung aus. Detail hat Jürg Zag von SRF Meteo.
In der Nacht schneit es zeitweise am häufigsten in den Alpen. Unterhalb von etwa 500 Metern ist dann zum Teil auch noch Schneeregen oder Regen. Bei Temperaturen um 0 Grad ist es dann in der Nacht und um einen frühen Morgen lokal glatt und in höherer Lage sind Strassen und Trottoir an vielen Orten schneebedeckt. Morgen am Mittwoch setzt sich dann die Sonne vor allem in den Obwaldner und Schweizer Alpen rasch einmal durch. Dort gibt es noch zwischen dir mal ein paar dünne Schleierwolken. Sonst hat es zuerst noch Zeche in Wolkenresten und Hochnebelfelder herum. Die lösen oder locken sich dann aber durch den Tag meistens auf und es gibt an vielen Orten ein paar sonnige Abschnitte. Temperaturen steigen im Flachland auf etwa 4 Grad, auf 2000 Meter Höhe hat es minus 3 Grad. Am Donnerstag ziehen dann rasch neue Wolken auf und es kommt wieder schneien und regnen. Lokal kann so wieder glatt werden. Im Laufe des Nachmittags kommt dann mit dem Südwestwind immer mildere Luft her. Die Schneefallgrenze steigt gegen 1000 Meter.
Regionaljournal Zentralschweiz. Wenn Sie etwas nochmal nachhören wollen oder nachlesen, gehen Sie ins Internet auf www.srf.ch. Dann klicken Sie oben auf News, dann auf Regional und dann finden Sie es. Heute verantwortlich für die Sendung der Thomas Heeb, mein Name ist Silvan Fischer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.